Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich bin Mari Weißdorn und würde euch jetzt gerne etwas aus dem ersten Teil meiner Fantasy-Tetralogie Tochter der Träume vorlesen. Das ist Band 1, Land im Schatten, Teil 2, Dunkler König und Teil 3, Göttliche Kräfte. Teil 3 ist jetzt offiziell erschienen und Teil 4 folgt wahrscheinlich Ende des Jahres. Ich lese euch jetzt eine oder zwei Stellen aus Teil 1 vor, ziemlich direkt am Anfang, und zwar aus Kapitel 2. Bisher ist nicht wirklich viel passiert. Lena, meine Protagonistin, wurde gerade bei der jährlichen Auswahl der Götter als Erwählte der Göttin des Herbstes bekannt gegeben und wurde im Gegensatz zu allen anderen Kindern nicht von den Soldaten des Königs geschnappt und ist jetzt weggelaufen aus ihrem Dorf, um den Soldaten zu entkommen. Und sie ist jetzt gerade mit den Soldaten auf dem Weg. Und ja, genau, da setze ich ein. Ansonsten ist für die Szene noch wichtig, dass Lena schon einen neuen Freund, sage ich mal, gefunden hat. Ein kleines Wesen, ein Vanir. Es ist sozusagen ein kleines rotes Fliegevieh, das mit ihr schon ein bisschen gesprochen hat, jetzt aber gerade schläft. Nur damit der Name sie zwischendurch nicht irritiert. Lenas Atem ging ruhig und gleichmäßig. Sie wusste nicht, wie weit es noch bis Bokan war, hoffte aber, dass sie schon am nächsten Tag ankommen würden. Was würde dann geschehen? Die Soldaten würden sie zum König bringen, wie sie es gesagt hatten. Dann würde sie ihm erklären, dass seine Männer den Falschen mitgenommen hatten und er würde ihr glauben. Wenn auch nur ein Bruchteil all der Geschichten, die man über ihn, seinen Mut und seine Güte erzählte, der Wahrheit entsprach, dann würde er ihr glauben und Kilan freilassen. Eine Weile lang erlaubte sie sich, ihren Gedanken nachzuhängen, bis das leise Geräusch von Pferdehufen an ihre Ohren drang. Sie öffnete die Augen und sah zu den Soldaten, doch die schienen noch nichts bemerkt zu haben. Erst einige Momente später sprang der erste von ihnen auf und unterbrach das laute Singen, das inzwischen eingesetzt hatte. »Seid still«, rief er mit einer Stimme, die verriet, dass er schon zu viel Wein getrunken hatte. Tatsächlich gaben die beiden anderen keinen Laut mehr von sich. Hatten sie so große Angst oder Respekt vor dem, der zu ihnen stoßen würde? Lena wartete beinahe ebenso angespannt wie die Männer, bis die Rufe aus dem Wald immer näher kamen. 4 weitere Pferde preschten auf die kleine Lichtung und wurden so abrupt zum Stehen gebracht, dass sie sich wiehernd aufbäumten. Der vorangerittene Soldat sprang aus dem Sattel, ein anderer beeilte sich, die Zügel seines Pferdes zu fassen zu bekommen. Der Anblick dieses Mannes beunruhigte Lena zutiefst. Er schien doppelt so breit zu sein wie sie, und an seiner Seite hing ein Breitschwert, das diesen Namen alle Ehre machte. Sie zweifelte nicht daran, dass er damit umzugehen wusste. »Da seid ihr endlich, Derai«, lallte der noch immer am Feuer sitzende Anführer dieser Gruppe, doch der Angesprochene warf ihm nur einen verächtlichen Blick zu. »Im Gegensatz zu euch hatten wir noch eine Mission, erfolgreich zu Ende zu bringen, Karos«, entgegnete er und kam auf das Feuer zu. Seine Begleiter banden die Pferde fest und setzten sich. Derai aber blieb gegenüber von Karos stehen. »Wir haben eine Entschädigung für den König«, erwiderte dieser fast stolz, und seine Stimme schien immer undeutlicher zu werden. Er deutete auf Lena, die erschrocken zu den beiden Männern sah. »Das Mädchen hat sich im Wald rumgetrieben und vor der Auswahl gedrückt«, fuhr er fort und grinste breit. Derai besah sie mit erhobenen Augenbrauen. »Und inwiefern soll das eine Entschädigung sein? Was soll der König mit ihr?«, fragte er und sah sein Gegenüber verachtend an. Karos zuckte mit den Schultern und torkelte einen Schritt zur Seite. »Sowas kann man auch immer gebrauchen«, lallte er und stützte sich auf der Schulter eines sitzenden Soldaten ab. Derai schien wenig beeindruckt. »Der König wird sich nicht mit einem einfachen Bauernmädchen aufhalten«, stellte er nüchtern fest. »Er wird sie töten wie die Gotteskinder.« Lena erstarrte. »Wie die Gotteskinder?« Auch Karos schien erstaunt, antwortete jedoch nicht und sah Derai nur forschend an, der sich nun zu Lena wandte und langsam auf sie zukam. »Wenn wir sie hier lassen, wird sie sterben und in Bokan sowieso. Wir werden sie gleich töten, der König hat genug zu tun.« Er blieb vor ihr stehen. Sie erwiderte seinen Blick und Angst ergriff von ihr besetzt. Hätte sie doch nur auf Urs gehört. Sie hätte weglaufen sollen. Karos zog das Schwert, das sie gerade noch bewundert hatte, und wandte den Blick nicht von ihr ab. Lenas Gedanken rasten. Sie durfte nicht sterben, sie musste Kilan befreien. Ihr solltet mich nicht töten, kamen diese Worte aus ihrem Mund. Mühsam versuchte sie, seinen Blick standzuhalten. Derei hob die Augenbrauen. Ach, sollte ich nicht? Fragte er belustigt. Warum denn nicht? Weil der König nach mir sucht. Ich bin das fehlende Gotteskind, erwiderte sie mit dem Mut der Verzweiflung. Im selben Moment wurde ihr bewusst, dass dieses Argument nicht sonderlich gut war. Ein Gotteskind ist sie. Derei lachte auf. Die anderen Soldaten stimmten ein. Na, so etwas. Welch ein Glück, dass wir dich noch gefunden haben. Und ich dachte schon, die Gotteskinder wären längst im Bokan und warteten auf ihren Tod. Atemlos erwiderte sie seinen Blick. In Alanya hat sich kein Gotteskind gezeigt. Die Soldaten haben irgendeinen Jungen aus der Menge gegriffen. Der König wird nicht erfreut sein, wenn er das bemerkt. Sie sagt die Wahrheit, bestätigte einer der Soldaten, die mit Karos geritten waren. Das Kind im Osten hat sich nicht gezeigt, aber sie hat kein Mal. Ein einziger Blick Deras genügte, um den Mann zum Schweigen zu bringen. Dann aber schien er über Lainas Worte nachzudenken, bevor er laut lachte, wobei sich sein Gesicht so unnatürlich verzog, dass es Laina kalt den Rücken hinunterlief. Wirklich ein netter Versuch, Mädchen. Aber auch als Gotteskind würdest du sterben. Also freu dich lieber, dass du es jetzt schon hinter dich bringen kannst. Ich habe gehört, der König ist weniger gnädig als ich. Laina schluckte und schloss die Augen. Sie hat es versucht. Für einen Moment bedauerte sie es, fortgegangen zu sein. Andererseits, hätte sie mit diesen Schuldgefühlen leben können? Nein. Ihre Lider flatterten, vor ihren Augen schien alles zu verschwimmen. Einem Schemen gleich kam die reiste dämonenhafte Gestalt vor dem Schein des Feuers auf sie zu, hob das Schwert. Sie hielt die Luft an. Alles wurde ruhig um sie. Sie wandte den Kopf zur Seite, bereitete sich auf die Schmerzen vor. Doch sie kamen nicht. Stattdessen drang ein überraschtes Keuchen an ihre Ohren, gefolgt von einem dumpfen Aufprall. Als sie die Augen öffnete, lag Derei vor ihr auf dem Boden. Er regte sich nicht. Blut lief aus einer Wunde aus seiner Brust. Wie gelähmt starrte Laina in die Augen, die sie gerade noch mit einem so grausamen Blick bedacht hatten, der auf sie so leer gewirkt hatte. Doch die Leere, die seine Augen jetzt erfüllte, war anders. Sie war vollkommen. Mühsam riss sie sich von diesem fürchterlichen Anblick los. Weitere Geräusche drangen zu ihr durch, das Klirren von Metall und Schreie. Kälte breitete sich in ihr aus und als sie den Kopf hob, schien diese noch intensiver zu werden. Drei der Soldaten lagen ebenso tot neben dem Feuer. Im Schein der Flammen schienen ihre starren Augen zu glühen. Die anderen hatten ihre Waffen gezogen und kämpften um ihr Leben. Den einzelnen Angreifer konnte Laina kaum erkennen, so schnell wirbelte er um die Männer herum. Nur einen Wimpernschlag später ging ein weiterer Soldat unter einem Tritt zu Boden, der zweite presste sich kurz darauf die Hände auf die Hüfte und sackte mit einem Schrei zusammen. Der letzte fiel und es wurde still. Vollkommen still. Laina hatte das Gefühl, ihr Herz würde so laut pochen, dass der allein dort stehende Krieger es hätte hören müssen. Undeutlich sah sie, wie er die Arme über den Kopf hob und die beiden Schwerter, die er in den Händen gehalten hatte, zurück in die Scheiden auf seinem Rücken gleiten ließ. Das dabei ertönende metallische Geräusch ließ sie zusammenfahren, doch sie war nicht fähig, den Blick von ihm zu wenden. Langsam drehte er sich um und kam einem Schatten gleich auf sie zu. Sein Gesicht wurde von einer Kapuze verborgen, den Rest seines Körpers verdeckte ein dunkler Mantel. Die Leichtigkeit seiner Bewegung zeigte ihr, dass er keine Rüstung trug. Einen solchen Schutz benötigte er wohl nicht. Er kam immer näher und erneut griff die Angst nach ihr. Einen Schritt vor ihr blieb er stehen und sah auf sie herab. Sie wagte es kaum, ihn anzusehen. Er schien riesig zu sein, würde sie im Stehen um mindestens einen Kopf überragen. Langsam ließ er sich in die Hocke sinken, sodass sie unter die Kapuze sehen konnte. Seine Augen waren dunkel, geradezu schwarz und fesselten ihren Blick. Schien sie nicht loszulassen. Seine Züge waren ausdruckslos, keine Regung zeichnete sich auf ihnen ab. Kein Gefühl, keine Absicht. Einen schier endlosen Moment lang sah er sie einfach nur an. Dann zog er einen Dolch. Laina kniff die Augen zu, unterdrückte einen Schrei und erstarrte, als sie spürte, wie ihre Fesseln zu Boden fielen. »Folge mir«, sagte er nur. Leise, mit beängstigend ruhiger Stimme. In einer fließenden Bewegung stand er auf, wandte sich um und ging. Das war die erste Stelle, in der man vielleicht schon ein bisschen mehr von der generellen Geschichte raushören konnte, von den Gotteskindern, dass Laina wirklich vor dem König wegläuft und um ihr Leben fürchten muss. Und jetzt hat sie diesen geheimnisvollen Begleiter getroffen, mit dem sie ihre Reise jetzt fortsetzt. Und jetzt würde ich noch eine zweite Stelle lesen, die spielt im 5. Kapitel, also eine Weile später. Der unbekannte Mann heißt Sivan, wie sie mittlerweile erfahren hat. Und sie sind jetzt schon eine Weile geritten und sind auf dem Weg zum Tempel der Göttin, die Layna erwählt hat, zu Kaidras Tempel, weil Layna hofft, dort Antworten zu finden, was sie mit ihren Fähigkeiten machen soll, wie sie ihre Fähigkeiten erstmal entdecken kann, weil inzwischen kann sie noch nichts. Sie hat das Gottesmal, das normalerweise die Gotteskinder auszeichnet, die man auch auf dem Cover sieht, ist bei ihr nicht erschienen, deswegen wurde sie auch nicht erkannt und sie möchte im Tempel Antworten finden. Auf dem Weg zum Tempel gibt es aber einen kleinen Zwischenstopp, unfreiwillig, denn Layna trifft ein weiteres magisches Wesen dieser Welt. Es würde nicht mehr lange dauern, die Wiesen zu erreichen. Vielleicht noch eine Stunde, auf keinen Fall mehr. Dann würden sie den Wald hinter sich lassen. Von dort aus war es nur noch ein halber Tagesritt bis zum Wald des Tempelberges. Endlich. Mit einem Schnalzen brachte er sein Pferd dazu, schneller zu laufen. Das Tier war ungewöhnlich ruhig. Normalerweise war weder den Pferden noch ihm wohl bei einem solchen Ritt. Vielleicht lag es an ihm, dass er sich ihnen nun nähern konnte. Vielleicht hatte aber auch etwas anderes seine Finger im Spiel. Zorn kam in ihm auf. Ich hätte dazu sagen sollen, dass diese Szene jetzt aus Sivans Sicht geschrieben ist. Entschuldigung. Zorn kam in ihm auf. Irgendwann würde er es diesem verfluchten Orakel heimzahlen. Er wusste, wie verzweifelt und unsinnig dieser Gedanke war. Gegen dieses Wesen würde er niemals etwas ausrichten können. Dennoch tat die Vorstellung gut, sich eines Tages dafür zu revanchieren, dass er nun tatsächlich hier war und alles tat, was es von ihm verlangte, wegen eines lächerlichen Versprechens. Gern hätte er über seine eigene Torheit gelacht, doch er konnte es nicht. Er hatte keine Wahl gehabt und war in etwas hineingeraten, das er gern anderen überlassen hätte. Niemals hätte er gedacht, dass er einmal ein Gotteskind beschützen würde, um den König zu stürzen, weil es jemand anderes von ihm verlangte. Er sah sich nicht nach ihr um, konnte er sie doch genau hören. Der Vanir war zurückgekommen und erzählte ihr gerade von der Aussicht über den Bäumen. Wäre er doch bloß dort oben geblieben. Seine Stimme schmerzte derart in Sivans Ohren, dass er sich schon oft gefragt hatte, wie das Mädchen ihm den halben Tag über zuhören konnte. Doch das sollte nicht seine Sorge sein. Layna, hallo, wo willst du denn jetzt hin? Drang da eine wohlbekannte Stimme an sein Ohr. Er wandte sich um und hob eine Augenbraue, als er sah, dass das Mädchen ihm nicht mehr folgte, sondern sein Pferd nach rechts zwischen die Bäume lenkte. Layna, hörst du mich? Der komische Kerl will da hinten lang, rief der Vanir. Doch sie schien ihn nicht zu hören oder nicht zu beachten. Sie ritt einfach weiter. Sivan bedeutete seinem Pferd, ihr zu folgen, beeilte sich aber nicht, sie einzuholen. Er hatte längst entdeckt, worauf sie zuhielt, und davon würde er sie nicht abhalten können. Er unterdrückte ein Seufzen. Eigentlich hatte er schon viel früher damit gerechnet. Nun schien auch der Vanir zu begreifen, wo das Mädchen hin wollte oder musste. »Du reitest doch nicht da durch, oder?« rief er und deutete auf etwas, das aussah wie ein Spiegel ohne Rahmen. Es schwebte ein Stück über dem Erdboden und ragte bis zu den ersten Ästen der Bäume hinauf. Es schien, als würde die Luft an dieser Stelle flimmern, verschwimmen, immer wieder undurchsichtig werden. »Pass doch auf, Layna, weg da!« rief der Vanir. Doch da hatte das Mädchen das Portal auch schon erreicht. Als das Pferd ungerührt hindurchlief, sackte es stumm auf dessen Rücken zusammen und fiel auf den mit Moos bedeckten Boden. »Layna! Layna, was ist los? Wach auf!« Sivan ließ sich aus dem Sattel gleiten, öffnete die Satteltaschen und nahm zwei Seile heraus. »Hey, du da, jetzt mach doch was!« Sivan antwortete nicht. Wortlos stellte er sicher, dass sie nicht verletzt war und hob sie hoch. Vorsichtig setzte er sie wieder in den Sattel, sicherte sie und band ihr Pferd an seinem eigenen fest. »Was soll das denn? Willst du einfach weiterreiten?« fragte sein nun einzig ansprechbarer Begleiter empört. Als Sivan sah, dass sich das Gras am Boden langsam verfärbte, stieg er sofort wieder in den Sattel. »Ja«, erwiderte er und galoppierte los. Hier steht ein Sternchen, das heißt Perspektivwechsel wieder zu Layna. Als sie wieder zu sich kam, spürte sie einen harten Boden unter sich. Sie blinzelte ein paar Mal und sah dann nach unten. Als sie die Umgebung erkannte, wurde ihr fast schwindelig. Noch immer sah sie die weite Wiese, die sie gerade erreicht hatten. Der Himmel war noch immer wolkenlos und in scheinbar unerreichbarer Ferne sah sie einen einzelnen Berg bis in den Himmel hinaufragen. Die bunten und leuchtenden Kronen der letzten Bäume des Waldes, den sie hinter sich gelassen hatten, wiegten sich im Wind. Ebenso das Gras und die kleinen, in allen Farben leuchtenden Blumen, die inmitten des grünen Meers erblühten. Nur langsam fiel die Benommenheit von ihr ab. Erst dann fiel ihr auf, dass sie sich über all dem befand. Erschrocken setzte Lena sich auf. Der Untergrund, auf dem sie saß, lag hoch oben in der Luft. Deshalb konnte sie die ganze Umgebung überblicken und noch dazu konnte sie diesen Untergrund nicht sehen. Sie sahen sich hinunter und als sie ihre durchsichtig scheinenden Füße entdeckte, brauchte sie einen Moment, um sich damit abzufinden. Irritiert sah sie wieder nach unten, suchte nach einer Erklärung. Die vielen Blumen zogen ihren Blick zu sich. Sie waren hübsch, wie sie sich so im Wind wiegten, aber das taten sie viel zu schnell. Auch die Bäume bewegten sich in einem geradezu atemberaubenden Tempo. Dann fiel ihr Blick auf Sivan. Ihr eigener Hengst war mithilfe eines Seils am Sattel des Fuchses befestigt und an den Bewegungen der Tiere erkannte sie, dass sie wohl in einem lockeren Trab liefen. Ihr schien es eher ein wilder Galopp zu sein. Viel mehr als die scheinbare Geschwindigkeit erschreckte sie jedoch, was sie auf dem Rücken des hinteren Hengstes erblickte. Sich selbst. Diesmal sog sie vor Schreck scharf die Luft ein. Dort saß sie auf ihrem Pferd, die Augen geschlossen und an Arm und Beinen an das Tier gebunden, damit sie nicht herunterfallen konnte. Es schien, als würde sie schlafen. Doch wenn sie dort unten war, wie konnte sie dann... Die meisten Menschen empfinden Angst, wenn sie auf sich selbst hinunterblicken. Sie wurde zusammen, als eine Stimme wie Tausende von allen Seiten her erscholl, deren Besitzer sie schließlich vor sich entdeckte. In deinen Augen sehe ich jedoch bloß Neugier, Gotteskind. Warum ist dem so? Fuhr die Gestalt fort, die nur einige Schritte von ihr entfernt, genau wie sie, scheinbar in der Luft schwebte. Sie war eindeutig menschlich, aber ob es ein Mann oder eine Frau war, konnte Lena nicht sagen. Sowohl die überraschend große Gestalt, die sie um mehr als 2 Handbreit überragte, als auch das lange blonde Haar gaben ihr keinen Aufschluss darüber. Der Körper war durchscheinend wie der ihre, schien jedoch von einem inneren Licht erfüllt zu sein. Vom Gesicht der Gestalt konnte Lena nur die linke Hälfte sehen, denn sie wandte ihr die Schulter zu und sah sie nicht direkt an. »Wer seid ihr?« flüsterte Lena. »Das dort unten war nicht sie, sondern nur ihr Körper.« »Ich trage viele Namen, Gotteskind«, antwortete die Gestalt. »Die Sehende, die Allwissende, Tochter des Schicksals, so viele Namen gab man mir im Laufe der Zeit. Doch ich denke, dass du mich als das Orakel kennst.« Als sie diesen Namen hörte, zuckte sie unwillkürlich zusammen. Sie erinnerte sich an einen Tag, an dem ein Mann in ihr Dorf gekommen war, der eines Abends nach zu viel Wein von seiner Begegnung mit dem Orakel gesprochen hatte. Doch es war verboten, dieses Wesen auch nur mit einem Wort zu erwähnen. Der König ließ jeden töten, der es wagte, öffentlich von einem Erlebnis mit ihm zu sprechen. Lena sah den schreienden Mann deutlich vor sich, dem die Soldaten die Handgelenke zusammenbanden und ihn hinaus in die Dunkelheit zogen. Sie atmete tief ein und vertrieb ihre aufsteigende Übelkeit. Sie musste sich zusammennehmen. Sollte der König sie finden, würde er sie sofort töten, ob sie nun zusätzlich mit einem Orakel gesprochen hatte oder nicht. Dieses stand weiterhin unbewegt da und schien etwas zu beobachten, das in weiter Ferne lag. Lena sah wieder hinunter zu ihrem Körper. Bin ich bewusstlos? Um in eine Bewusstlosigkeit zu fallen, müsste sich etwas in deinem Körper befinden, das das Bewusstsein verlieren könnte. Dein Geist aber hat deine Hülle verlassen, als du durch das Tor getreten bist. Sie befindet sich nun in einer Art Trance, denn ohne dein Sein kann sie nicht existieren. Mein Geist hat sich von meinem Körper getrennt? Fragte Lena ungläubig. Obwohl sie an die Magie glaubte, schien ihr so etwas unmöglich zu sein. Wo befinde ich mich dann gerade und wie lange schon? Du befindest dich auf meiner Ebene, antwortete das Orakel, ohne sich ihr zuzuwenden. Was die Zeit betrifft, gemessen an eurem doch recht kurzen Leben in dieser Welt, mag schon eine Weile vergangen sein, auch wenn es für mich nicht viel mehr als ein Moment war. Die Zeit vergeht hier langsamer? Dir mag es so vorkommen, Gotteskind. Ich persönlich betrachte nur die wichtigen Momente intensiv und lasse solche wie die, die du gerade erlebst, unbeachtet vorüberziehen. So habe ich die Zeit, mich um wichtige Ereignisse zu kümmern und sie in die richtigen Bahnen zu lenken. Schweigend sah Lena auf die beiden Pferde hinab. Sie meinte, Urs in der Mähne des Braunen auszumachen. Er krallte sich an den dünnen Haaren fest und sah mit finsterer Miene zurück über die Wiese. Als sie seinem Blick folgte, erkannte sie den Grund dafür und sog erschrocken die Luft ein. »Was passiert dort mit den Blumen?« fragte sie entsetzt. Es sah beinahe so aus, als würde jede Blüte und jeder Grashalm, an dem Sivan vorbeiritt, auf der Stelle verdorren. »Sie verwelken, weil ihnen ihre Energie erzogen wird.« Das Orakel schien sich weder darüber zu wundern, noch etwas Schreckliches daran zu finden. »Dein Körper kann ohne deinen Geist nicht lange überleben, deshalb behilft er sich. Würde er an einer Stelle verweilen, wäre die Magie seiner direkten Umgebung nach gewisser Zeit aufgebraucht und er würde zerfallen. Dein Begleiter dort unten scheint es begriffen zu haben, auch wenn er sich natürlich vor deinem noch schwachen Geist schützen könnte. Ich tat gut daran, ihn zu dir zu schicken.« Langsam kam eine lähmende Angst in Lena auf. Sie wollte gar nicht erst daran denken, woher ihr Körper die Energie nehmen würde, wenn Sivan die kargen Felsen des Berges erreichte. Entschlossen machte sie einen Schritt auf das Orakel zu. Dann lasst meinen Körper zurück, meinen Geist zurückkehren und das alles beenden. Sagt mir, warum ich hier bin und lasst mich gehen. Du hast es wohl plötzlich sehr eilig, Gotteskind. Der eine sichtbare Mundwinkel hob sich leicht. Ich werde deiner Bitte natürlich sofort nachkommen, auch wenn es sicher ein Vergnügen wäre, noch etwas zu warten, um zu sehen, wie stark dein Begleiter wirklich ist. Lena sah das Orakel entsetzt an, doch es zeigte sich davon unbeeindruckt. Nun dein Gotteskind. Etwas Großes bahnt sich an, etwas Wichtiges. Also höre gut zu, denn diese Prophezeiung wird vielleicht bald deine mächtigste Waffe sein. Eine Prophezeiung? Über mich? Das wird sich zeigen. Lena nickte zögerlich, wollte so schnell wie möglich wieder in ihren Körper zurück. Was für ein seltsamer Gedanke. Sie konzentrierte sich, um sich jedes Wort genau zu merken. Auch wenn sie noch nicht sicher war, welche Rolle sie in diesem ganzen Spiel einnehmen sollte, vielleicht würde ihr eine Prophezeiung des Orakels helfen, den richtigen Weg zu finden. Solange dieses Land im Schatten schon liegt, ein dunkler König ihm nahm seinen Glanz, zu vernichten und sucht, der nach Rache er tracht, die Macht, die ihn einst stark gemacht. Nach 100 Jahren sich die Möglichkeit zeigt, auf ein baldiges Ende des Volkes Leid, denn der, der entkommt seiner dunklen Hand, trägt in sich die Macht, zu beherrschen, dies Land. Versteckt lange Zeit, der Sieger muss bleiben, denn wenn er sich zeigt, muss er stark genug sein. All dies zu beenden, mit Hilfe des Kriegers, der stets bei sich ist und ihn nicht lässt allein. Den Kampf jedoch dann er allein muss bestreiten, denn hier kann nicht jede Seele bestehen. Nur göttliche Kräfte am Kampf sich beteiligen, auf das der Verlierer gleich weiter kann gehen. Ein Meister der Täuschung den Sieg wird erringen, der nicht zögert, auch selbst ein Opfer zu bringen. All die Macht ist zu viel, keine Hoffnung es gibt, für die, die sie geben, noch für den, der sie nimmt. Als das Orakel schwieg, spürte Lena sofort einen seltsamen Sog, der sie nach unten zog. Scheinbar kehrte ihr Geist tatsächlich zu ihrem Körper zurück. Schnell wandte sie sich dem Orakel zu, das sich noch immer nicht geregt hatte. Handelt sie von mir? Bin ich damit gemeint? Ich kann es nicht sein. Bitte, es wird sich zeigen, unterbrach sie das Orakel. Lebe wohl, Gotteskind, und finde deinen Weg. Doch vergiss dabei nicht, dass du stets an eine Gabelung kommen wirst, denn jede Münze hat zwei Seiten. Dann wandte es den Kopf, sah ihr direkt in die Augen und der Anblick brannte sich in ihr Gedächtnis ein. Ein Schauer des Grauens erfasste sie und dann fiel sie. So, das waren die beiden Stellen. Die Prophezeiung, die das Orakel gerade gesprochen hat oder schon vor einer Weile gesprochen hat, zieht sich durch die ganzen Bücher hindurch und wird am Ende ja eigentlich die Lösung sein, wenn man dann weiß, wie. Ja, hat jemand Fragen? Okay, gut, dann wäre es das von meiner Seite. Falls jemand sich das Buch nochmal genauer anschauen möchte, nochmal selbst reinlesen möchte, findet ihr mich und meine Bücher heute und den Rest der Messe am Eisermannstand, der ist gleich da vorne. 313. Genau. Dann danke ich fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.